Was zusammengehört, spielt gegeneinander. Macht euch bereit für eine neue Folge von Lieblingsgegner. Eurem Brettspiel-Podcast mit Simon und Simone. Sie teilen alles, außer den Sieg.
Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Spezialfolge eures Podcasts Lieblingsgegner. Ich sitze mal wieder gegenüber von der Simone.
Und ich sitze wie immer gegenüber vom Simon.
Hallöchen.
Das ist schon lange her, dass wir uns nicht gegenüber saßen.
Ja, heute Morgen und Mittag.
Nein, ich meine im Podcast.
Ach so, ja, das ist schon was her, das stimmt. Ja, ich freue mich heute auf die Folge, denn heute haben wir etwas...
Morgen.
Ja, beim Spielen.
Ja, ich weiß nicht, es war komisch.
Das ist nicht so schlimm. Heute gibt es was ganz Besonderes für euch. Etwas, was ihr von gefühlt jedem Podcast und jedem YouTube-Video kennen werdet und noch überall sehen werdet. Und es ist trotzdem etwas, was mir persönlich total viel Spaß macht. Ich reise dem Simone heute mit auf die Reise zum Spiel des Jahresorakel. Du warst bisher ja noch nie dabei, ne?
Ja, und ich muss auch sagen, ich war ja auch sehr skeptisch, das hier zu machen.
Ja,
weil
muss man
ich da
sagen.
Nicht so dahinter stehe. Also im Sinne von, ich gucke mir das auch nicht bei anderen an oder höre mir das auch nicht bei anderen an, sowas.
Ja, und ich bin da ja voll drin. Und
genau.
Mich interessiert das immer. Ah, was könnte es sein, was nicht? Vielleicht zur Begründung, warum machen wir das? Weil erstmal sind wir geeignet dazu, journalistisch hervorragend aufbereitetes Spiel des Jahres Orakel hier zu machen mit Fakten.
Nein.
Und nein, natürlich nicht.
Sind wir nicht.
Sind wir dazu geeignet, den Spielejahrgang hervorragend zu Revue passieren zu lassen und natürlich die besten Picks hier zu geben? Nein, sind wir auch nicht. Definitiv.
Ja, warum machen wir das
dann? Warum machen wir es? Weil wir Bock drauf haben oder weil ich Bock drauf habe und gesagt habe, das ist etwas, das macht ja auch ein bisschen Spaß. Das macht auch nachher das Spiel des Jahres irgendwie auch nochmal interessanter, weil man dann guckt, lag man denn da vielleicht doch mit der Einschätzung ein bisschen richtig? Und ja, wenn ihr uns hört, dann wisst ihr, dass der deutsche Spielemarkt zwar auch immer wieder ein Teil von unserem Spielen ist, definitiv, und auch ein großer Teil.
Mhm.
Wir aber ja auch sehr viel im internationalen Bereich unterwegs sind. Und da ist es sehr interessant, dass Spiele ja so verzögert herauskommen, wie jetzt zum Beispiel das hervorragende Eternal Dex oder auch Gibberas, was ja bei Strohmann Games angekündigt ist und wo ich gedacht habe, easy. Bei der Ankündigung wusste ich, gut, das wird ja einfach zu orakeln. Das sind beides Titel, da bin ich mir ziemlich sicher, die werden richtig gut ankommen. Und jetzt sind sie aber gar nicht raus. Das heißt, das verzögert sich schon wieder alles um ein Jahr. Und letztes Jahr, als wir ja angefangen haben mit dem Podcast, war ja Wilmot's Warehouse auch einer der ersten Spiele, die wir besprochen haben.
Mhm.
Und jetzt fühlt sich das für mich schon wieder an wie, ich weiß nicht wie lange her, aber es wäre theoretisch da, ja, als Titel, der besprochen werden müsste.
Ja, das muss ich auch sagen, das finde ich auch immer ein bisschen seltsam, wenn man dann denkt, hey, das Spiel kenne ich doch schon ewig, warum ist das jetzt auf der Liste.
Und ihr hört uns ja auch nicht, um die Einschätzung zu den neuesten Titeln der deutschen Verlage zu bekommen, vermutlich, sondern zumindest ist das meine Einbildung gerade, dass ihr vielleicht auch hört, um eine große Bandbreite an Spielen präsentiert zu bekommen. Zumindest ist das ja, was wir tun. Wir nehmen die kleinsten, nischigsten Spiele. Wir nehmen natürlich alles, worauf wir Bock haben. Und da sind auch viele deutsche Spiele dabei. Und wir haben auch, eine ganz große Liste jetzt auch an Spielen, die für uns oder unserer Meinung nach in Frage kämen für einen Spiel des Jahrespreis. Ohne da jetzt natürlich sagen zu würden, unsere Meinung ist hier das Richtige und wenn die Spiel des Jahres-Jury das nicht macht, dann haben die doch alle hier, weiß ich nicht.
Ja, das sowieso nicht.
Nee, es ist ja generell in der Szene, muss man ja sagen, gibt es ja häufig auch so einen Unmut für die ausgezeichneten Titel, den ich auch teilweise nicht nachvollziehen kann. Es geht ja auch häufig um dieses Thema, wie komplex ist eigentlich Spiel des Jahres und wann geht's ins Kennerspiel über. Und das sind alles Fragen, die sicherlich irgendwie gestellt werden dürfen, wo man aber auch einfach sagen muss, die Spiel des Jahres-Jury ist ja nicht irgendwie eine willkürlich zusammengewürfelte Gruppe von Leuten, die nichts mit Brettspielen zu tun haben, sondern die können das schon ganz gut einschätzen.
Mhm.
Und deshalb wird das auch dieses Jahr spannend sein. Ich hatte im Vorfeld auch dem Nico Wagner aus der Spiel des Jahres Jury ein paar Fragen gestellt, auch weil mir nicht ganz klar ist immer, welche Titel werden überhaupt in Betracht gezogen. Da werden wir dann näher nochmal nachher drauf eingehen, weil es da eben gewisse Regularien gibt oder eben nicht. Also generell müssen die Spiele bis zum 31. März im Handel schon mal erschienen sein. Das ist so einer der großen Sachen. Und da muss einfach eine Mehrheit haben von Jurymitgliedern und Mitgliederinnen, die das nachher besprochen haben wollen, beziehungsweise sagen, ja, das sollten wir nochmal diskutieren, da sollten wir nochmal einen Blick drauf werfen. Ja, so, große Rede, kurzer Sinn. Das, was ihr hier hört, ist einfach erstmal ein Fun-Projekt. Ich habe tatsächlich trotzdem alle Spiel des Jahres-Podcasts zu den Titeln dieses Jahres oder dieses Jahrgangs mir angehört, habe so ein bisschen Background-Informationen auch, was die Spiel des Jahres-Jury vielleicht gut fand, was vielleicht nicht so gut.
Ich null.
Du null, genau. Ja. Was ja auch in Ordnung ist. Dadurch sind wir halt zwei Personen, die auch ein unterschiedliches Vorwissen haben. Das kennt ihr ja auch generell aus dem Podcast.
Ich würde sagen, das ist ja grundsätzlich so.
Ja, ich suche die Spiele raus und du spielst sie mit mir unbefangen. Ja. Das ist ja auch eine totale Stärke, ne? Und von daher passt das ja auch erstmal. Aber wir fangen doch erstmal mit Spielen an, die es bisher nicht bei uns auf den Tisch geschafft haben und wo ich mir ziemlich sicher bin, dass sie zumindest in, jetzt nicht erwähnt werden würden, aber wo ich mir sicher bin, das wären Kandidaten, die man orakeln sollte. Und angefangen wäre das mit Cozy Stickerville. Das hast du ja damals mich sogar gefragt, ob wir uns das nicht zulegen wollen.
Ja, habe ich neulich erst, weil das so viele Leute gespielt haben und die alle begeistert waren auf dem Discord.
Es kommt sehr gut an. Genau, es geht um ein Spiel, bei dem wir immer wieder Sticker aufkleben, Entscheidungen treffen und uns irgendwie so ein Dorf aufbauen.
Ja, fühle ich irgendwie. So
ich weiß, ja.
Mit den Stickern und so. Finde ich
ehrlicherweise
cool.
Habe ich ja damals gesagt, nee, muss ich jetzt nicht haben. Jetzt wäre ich schon dabei, es auszuprobieren, nur ist es jetzt aktuell nicht lieferbar.
Mann.
Natürlich nicht. Wenn etwas super ankommt, dann ist es vielleicht auch erstmal vergriffen, was ja auch vollkommen fein ist. Ist übrigens kein Kriterium für die Spiel des Jahres Jury, etwas nicht auszuzeichnen, wenn es aktuell nicht verfügbar ist, solange ein Reprint geplant ist. Habe ich auch nachgefragt. Es muss nur im Handel erschienen sein. Ein weiterer Titel, der große, ich denke, große Chancen hat, zumindest in den Orakeln immer weit oben zu sein, ist Take Time. Take Time ist ja ein, man könnte sagen, nicht Deduktionsspiel, aber ein Spiel, bei dem wir in einer gewissen Reihenfolge Karten ausspielen wollen, ohne uns abzusprechen. Aber
genau,
vorher,
wir basteln so eine Uhr oder so, ne?
Genau, wir müssen an die Uhr spielen und wir müssen quasi uns vorher besprechen, was wir tun wollen und welche Handkarten würden wir wohin spielen und uns absprechen, um nachher quasi das Rätsel zu lösen. So, das Ding ist, wir haben Bombusters tatsächlich zu dritt komplett durchgespielt jetzt in dem Silvesterurlaub. Und mir war bewusst, nach Bombusters möchte ich gerne Take Time ausprobieren, weil das ein Spiel ist, was, glaube ich, in unserer Gruppe zu dritt richtig gut ankommen würde.
Mhm.
Ne? Weil wir da frustrationsresistent sind, weil wir dieses Absprechen und das Kooperative mögen, einfache Regeln, viel Abwechslung, immer neue Szenarien. Klingt super cool. Ich habe von der Spiel des Jahres Jury, von den MitgliederInnen, tatsächlich auch schon gehört, dass es teilweise sehr frustrierend sein soll, dass man Level wirklich viele Male spielen muss, weil auch einfach die Karten blöd verteilt sind und man da nichts für kann. Es wurde aber auch trotzdem gesagt, dass das Spiel einen extremen Sog hat. Und deshalb bin ich sehr gespannt, bis wir das spielen. Werden wir mal schauen, ob das irgendwie Chancen hat. Ein weiterer Titel wäre Toriki.
Davon habe ich noch gar nichts gehört tatsächlich.
Ja, ich auch nicht, bis ich den Spiel des Jahres Podcast dann gehört habe und habe direkt danach gedacht, boah, das ist was für die Arbeit für mich. Denn es ist ein Adventure-Spiel, wir stranden irgendwie auf einer Insel und wir müssen mithilfe auch einer App, also es ist ein App-begleitetes Spiel, müssen wir versuchen, irgendwie in einem großen Szenario von ungefähr 6 Stunden von dieser Insel wieder runterzukommen. Wir craften Gegenstände, erleben Sachen. Das klingt richtig cool nach einem richtig tollen Erlebnis. Wir bauen uns irgendwie noch unser eigenes Lexikon über die Insel irgendwie währenddessen auf. Ansonsten ist es aber auch komplett zurücksetzbar, also auch nichts, was einen kompletten Legacy-Aspekt hat, sondern man kann einfach dieses Ding nochmal neu ausdrucken und dann kann man es auch weitergeben oder einfach nochmal mit einer anderen Gruppe spielen. Von daher etwas total Interessantes, was mich für die Arbeit packt, wo ich aber auch gehört habe von der Jury und ich glaube, das wird dieses Jahr auch extrem besprochen werden, ist, wie viel App darf ein Brettspiel vielleicht auch haben. Weil wir haben ja mit, kommen wir später drauf, Boss Fighters QR und auch mit Lightspeed Arena ja zwei Spiele, die zum Beispiel vehement mit einer App funktionieren. Ja. Und auch bei Toriki wurde quasi bemängelt, dass es durchaus auch so ist, dass natürlich ein besonderer Reiz davon ausgeht, wenn man eine App in ein Spiel integriert, auch um neue MitspielerInnen an die Tische zu holen. Kann ich durchaus nachvollziehen, oder das wird sicherlich diskutiert worden sein, denke ich mal. Zumindest ist es ja ein Faktor, der dieses Jahr definitiv präsent ist. Und deshalb, ich kann zu Toriki noch nicht viel sagen, außer dass ich total interessiert bin, das wirklich mal auf der Arbeit auszuprobieren, weil dieses Kooperative, wir erleben was zusammen, das ist ja auch etwas, was Spiele auszeichnet. Zu der App kann ich halt noch nicht viel zu sagen, aber das kann definitiv auch ein Türöffner für viele sein, die vielleicht noch gar nichts mit Spielen zu tun haben. Das ist so meine Haltung zu dem Thema ja. App-Einbindung.
Ja, doch, würde ich auch erstmal zustimmen. Also es muss halt gut gelöst sein. Und dann ist das auch in Ordnung.
Für uns, genau.
Für uns, ja.
Ja, ein weiterer Titel, den wir auf unserer Liste haben, ist Behind. Das ist ein Logik-Deduction-Puzzle. Da guckt Simone natürlich schon direkt interessiert.
Bin ich schon direkt dabei, würde ich sagen.
Genau, es ist bei Strohmann erschienen. Und ja, seitdem ich weiß, dass es auf Deutsch kommt, möchte ich es auf jeden Fall, oder auf Deutsch kam, möchte ich es auf jeden Fall ausprobieren, weil ich auch weiß, Simone wird da doch sehr interessiert dran sein. Es hat auch den Astor im Kennerbereich tatsächlich gewonnen, allerdings schon letztes Jahr. Von daher, man sollte ja auch immer ein bisschen gucken, was haben so die Nachbarländer ausgezeichnet, und da ist der Astor ja auch immer wieder mit Titeln vertreten, die definitiv in die engere Auswahl auch bei der Spiel des Jahres Jury kamen. Bin ich mal gespannt, ob Behind das auch geschafft hat. Dadurch, dass es wohl sehr kreativ sein soll und sehr innovativ, könnte ich mir das gut vorstellen. Bin ich mal gespannt.
Ja. Mhm, ja.
Dann wäre noch ein Spiel, was auch von der Spiel des Jahres Jury sehr gut besprochen wurde, Meister Makatsu. Das ist ein Spiel, was im Stichspielbereich angesiedelt ist. Und da werdet ihr sagen, wie, das habt ihr noch nicht gespielt.
Ja, wundert mich
wie
auch
kann
gerade.
Das sein? Würde ich sagen, ja, stimmt, vollkommen. Mittlerweile weiß ich, dass ich das spielen möchte. Bin mir nicht sicher, inwiefern ein Stichspiel da gute Chancen hätte. Allerdings soll es auch nicht so stichspielmäßig sein, wie wir es jetzt irgendwie kennen von den Titeln, die wir sonst im Stichspielbereich besprechen, mit zigtausend Sachen ansagen und so. Ist, glaube ich, eher so ein Fun-Game, wo man einfach versucht, Minuspunkte zu vermeiden. Höre aber oder habe davon sehr viel Gutes gehört, auch dass es einfach eine gute Zugänglichkeit hat.
Die Karten sehen auf jeden Fall schon mal schön aus.
Ja, ist bei Amigo erschienen, und auch das ein Titel, den ich definitiv demnächst spielen möchte.
Ja, würde ich mitprobieren.
Genauso wie Dito. Jetzt, wir besprechen die hier schon, als hätten wir die gespielt gefühlt, aber ich gebe nur eine kurze Regelübersicht. Dito ist ein Spiel, was ich auch schon länger auf dem Schirm habe, denn es ist als Jinx O oder als Jinx erschienen im englischsprachigen Bereich. Und das ist ein Spiel, bei dem es tatsächlich darum geht, wir können sagen, so ein bisschen Bingo-mäßig. Wir haben eine 3x3-Raster und wir müssen Sachen zu einer bestimmten Kategorie aufschreiben und wollen möglichst mit einer anderen Person am Tisch matchen. Ja? Bedeutet, ich muss echt aufpassen, was ich wähle. Am besten etwas, was nicht zu offensichtlich ist, weil dann, wenn es nur eine Person hat, kriege ich noch mehr Punkte.
Ah, okay.
Ist super cool, und ich hätte es auch schon längst gekauft, wenn es zu 8 Personen gegangen wäre. Denn das wäre sowas gewesen, das hätten wir super in der Familiengruppe spielen können, ja. Zu 8, wie wir immer zusammensitzen. Es geht aber leider nur zu 7.
Ah, das ist ja blöd. 7 ist ja eine doofe Nummer. Das
ja, es sind häufiger ja Spiele. Auch Just One ist ja zu 7. Vielleicht ist 8 einfach auch eine komische Zahl. Aber ist so ein Spiel, das ist, glaube ich, sehr einfach gelernt. Jeder ist sofort dabei, und man muss auch einfach bis zum Ende gucken, wie man taktisch auch die Sachen vorliest, weil es gibt nochmal irgendwie Bonuspunkte für Reihe und Spalte, und wenn man etwas hat, was keiner hat, dann kriegt man eben keine Punkte. Also es klingt auch so ein bisschen risky-mäßig, klingt sehr interessant. Ich weiß allerdings aktuell noch nicht, was die Spiel des Jahres Jury dazu sagt, denn der Podcast, den sie dazu aufgenommen haben, der ist gestern erst live passiert und noch nicht hochgeladen. Zu dem Zeitpunkt kann ich dazu also noch nichts sagen.
Aber klingt cool. Würde ich auch ausprobieren wollen.
Definitiv. Auch etwas für Gruppen finde ich auch immer gut, zumindest reinzuhaben. Und da wäre auch der letzte Pick, den wir noch nicht gespielt haben, nämlich Wer steht mir die Show? Simone, kennst du die Show?
Nee, also ich weiß, dass die existiert. Ich weiß, dass das irgendeine Fernsehshow ist, aber ja, ich habe die noch nie gesehen. Obwohl ich ja tatsächlich, als ich auf den Lehrgängen war letztes Jahr, habe ich ja immer wieder abends mal Fernsehen geguckt. Aber ich glaube, da lief die nie, als ich Zeit hatte, was zu gucken.
Also es ist eine sehr, sehr beliebte Gameshow. Ich habe tatsächlich auch überhaupt gar keine Ahnung, wie die funktioniert. Ich habe nur gehört, dass man da extrem viele lustige Situationen wohl haben soll, wo man entweder die kleinen fünf, also wo man irgendwie ganz simple Fragen beantworten muss, die eigentlich jeder wüsste. Und wenn man die natürlich nicht weiß, es extrem peinlich wird. Und ja, es gibt verschiedene witzige Aufgaben. Einer ist immer irgendwie der Moderator. Das ist derjenige, der am meisten oder diejenige, die am meisten Punkte haben. Und dadurch gibt es auch noch so einen Catch-up-Mechanismus. Ist ein Lizenzspiel. Das hätten wir tatsächlich, glaube ich, bisher noch nie gehabt in dem Bereich Spiel des Jahres Auszeichnung. Aber es kommt durchweg überall sehr gut an. Mhm. Auch die Jury fand das extrem gut, auch ohne dass man jetzt unbedingt diese Show kennen muss. Und das wäre ja auch, glaube ich, so ein Hauptaugenmerk, den man bei einer Lizenz haben müsste. Zumindest meines Erachtens nach wäre es gut, wenn es auch ohne die Lizenz zu kennen funktioniert.
Ja, genau. Das ist ja auch bei Spielen, die thematisch auf einer Lizenz aufbauen. Also jetzt nicht bei einem Quizspiel, sondern wirklich bei einem Spiel, das in der Welt von einer Lizenz spielt, ist ja dann immer die Frage, funktioniert es nur, weil man irgendwie die Lizenz mag oder ist es auch so ein gutes Spiel?
Ja, und da wäre ja das beste Beispiel dafür das Legendary Encounters-Prinzip, was ja eine Reihe an Spielen ist, die zum Beispiel über Alien oder wir spielen jetzt gerade Firefly, quasi ein Spiel gemacht haben, wo man aber definitiv die Sachen vorher gesehen haben sollte und sich ein bisschen damit auskennen sollte, damit man mehr Freude am Spiel hat. Und das soll wohl bei Wer steht mir die Show nicht sein, was ja extrem gut ist erstmal.
Ja,
weil sonst funktioniert es nicht. Mein einziger Kritikpunkt daran ist, es geht nur bis zu fünf Spieler.
Oh, das ist ja auch schon wieder doof. Für die Familienrunde geht das ja dann wieder nicht.
Richtig, das funktioniert nicht und wir haben auch selten, dass wir dann fünf sind. Und zu dritt wäre es dann, glaube ich, auch nicht cool
genug. Aber zu viert vielleicht.
Ja, müssen wir mal schauen.
Das kriegen wir ja vielleicht mal hin.
Aber wäre auch ein Titel, den ich gerne einfach mal for fun ausprobieren möchte, weil ich glaube, damit kann man richtig guten Abend haben. Es wurde nur in dem Podcast von der Spiel des Jahres Jury angemerkt, dass es wohl etwas lang ist. Also es dauert wohl auch so seine 1,5 Stunden. Und dass da nicht jede Person involviert ist komplett oder sagt, ich will mich mal 1,5 Stunden auf eine Quiz-Gameshow einlassen, kann ich auch nachvollziehen.
Aber ich finde, wenn man sich da wirklich committet zu und dann sagt, wir machen das hier jetzt wirklich so als Event, so ein kleines Event, dann kann das, glaube ich, viel Spaß machen.
Ja, ich bin gespannt. Könnte mir auch vorstellen, dass das definitiv erwähnt wird. Jetzt kommen wir aber zu den Titeln, die wir gespielt haben und die wir hier euch
endlich
auch präsentieren wollen. Wie gesagt, wir nutzen einfach das als Option zu sagen, was wir für tolle Spiele in dem Jahrgang entdeckt haben. Denn nicht alles hat uns natürlich gut gefallen. Aber da wir heute ja orakeln, dürfen wir auch unsere Regeln machen. Und wir nennen jetzt einfach nacheinander einfach ein paar schöne Spiele, wo wir denken würden, die könnten definitiv erwähnt werden.
Ja, und dann würde ich sagen, musst du aber anfangen, weil das Erste, was auf unserer Liste steht, das habe ich nicht gespielt.
Ja, aber das macht ja nichts. Wir können ja auch durcheinander aussuchen.
Ja, aber dann wird's verwirrend.
Ja, ich fange einfach mal an mit Panda Royal. Das ist ein Spiel von Jake Jen. Und herausgekommen ist es bei dem Spiel, das Verlag. Für 2 bis 10 Personen, 20 bis 30 Minuten Spieldauer und im Familienspielbereich natürlich angesiedelt. Ab 8 Jahren ist es angegeben. Und man könnte sagen, es ist ein Kniffel-Extrem- und Würfel-Building-Spiel. Denn das Interessante ist, wir spielen alle gleichzeitig gegeneinander logischerweise und versuchen möglichst viele Punkte zu erwürfeln. Und wir starten mit einem gelben Würfel. Und danach dürfen wir immer wieder einen Würfel draften. Das Spiel geht über 10 Runden. Das heißt, am Anfang haben wir einen gelben Würfel und am Ende haben wir 10 Würfel. Die können gleich sein, unterschiedlich sein. Und jeder dieser Würfel hat eigene Effekte. Und wir dürfen quasi einen Würfel uns nehmen, dann würfeln wir die Sachen und tragen uns die Punkte ein. Es gibt aber da ganz verschiedene Arten von Würfeln. Wir haben zum Beispiel den grünen Würfel, das ist ein W20er, also er hat 20 Seiten. Oder wir haben einen rosanen Würfel und der rosane Würfel gibt immer doppelt so viele Punkte, hat aber natürlich nicht 20 Seiten. gibt's blaue, die wollen mit blauen Glitzern kombiniert werden. Mit dem weißen kannst du von jemand anderem noch einen Würfel klauen. Und ganz besonders pfiffig ist der rote, denn das ist der High-Risk, High-Reward-Würfel, wie ich ihn nennen würde. Denn der hat alle Zahlen von 4 bis 6, beziehungsweise die Hälfte der Zahlen, die höher sind, sind weiß und die anderen sind schwarz. Und nachher bekommst du so viele Punkte multipliziert, wie viel du von diesen Würfeln geworfen hast. Hast du also 3 rote Würfel geworfen, wird das Ergebnis mal 3 multipliziert. Das Problem ist nur, hast du 3-mal eine schwarze Zahl gewürfelt, dann werden diese Zahlen im Minusbereich multipliziert. Bedeutet, du versuchst möglichst die weißen Zahlen zu würfeln, was natürlich auch reines Luckfest ist. Und kannst in einer Runde vielleicht mal wirklich 100 Punkte machen, kannst aber in der anderen auch 50 Minus machen. Das ist auch alles möglich. Geht super schnell, also eine Runde dauert nicht länger als 30 Minuten. Super schnell erklärt und entwickelt so eine kleine Sucht, weil man so den Eindruck hat, oh, ich muss jetzt eigentlich direkt das nächste spielen.
Ja, klingt total lustig. Ich würde es gerne mal probieren.
Ja, ich habe es tatsächlich erst 2-mal jetzt beim Spieletreff gespielt. Mir hat es sehr gut gefallen. Es liegt ja bei uns. Wir haben es halt noch nicht mit dir spielen können, weil man es halt nicht zu zweit gut spielen kann, würde ich sagen.
Nicht gut oder gar nicht, weil auf der Schachtel steht 2 bis 10.
Ja, das Problem ist ja, dass wir zum Beispiel mit den weißen Würfeln dann Würfel klauen können. Und das macht natürlich viel, viel mehr Spaß, wenn wir nicht uns immer hin und her die Würfel klauen.
Ah, okay. Ja, verstehe ich.
Und wir wollen uns ja auch nicht nur mit einer Person messen, sondern es geht ja wirklich darum, wer hat am meisten gewürfelt. Da muss man ja ein paar MitstreiterInnen haben. Und das Interessante ist ja auch wirklich, dass da ganz viele Kombinationen möglich sind. Man ärgert sich. Es ist natürlich komplett glücksbasiert. Es ist ein bisschen teuer, also es kostet um die 40 Euro dafür, dass es eine Box mit, ich glaube, über 100 Würfeln ist. Aber ich muss sagen, das hat für mich Potenzial dazu, ganz viele Leute, die auch Kniffel zum Beispiel mögen, nochmal zu einem anderen Spiel zu bewegen. Und ich weiß, dass ganz viele auch aus unserer Bubble, also von den VielspielerInnen, sehr gerne Pandora Royale spielen. Also da sind auch wirklich Leute dabei, die spielen Experten, Kracher ohne Ende, ja. Und die mögen trotzdem Pandora Royale. Und deshalb glaube ich, dass das so ein Titel ist, den man definitiv auf dem Schirm haben sollte. Wäre ein absolut valider Pick für mich, das in sein Orakel einzubeziehen.
Ja, klingt sehr, sehr cool.
Ja. Sehr gut. Dann mach du doch mit dem nächsten Titel weiter, den du gespielt hast, Simone.
Genau. Ich würde jetzt als nächstes direkt Railroad Tiles vorschlagen.
Ja.
Und möchtest du denn sagen, wer das Ganze gemacht hat?
Genau, Railroad Tiles ist ein Spiel von Hjalmar Hach und Lorenzo Silva. Herausgekommen ist es beim Heidelberg Verlag und für 1 bis 4 Personen. Spieldauer mit 30 Minuten angegeben ab 8 Jahren.
Ja, und Railroad Tiles, wir haben ja auch schon mal drüber gesprochen, basiert auf Railroad Inc. und ist hier aber jetzt ein Plättchenlegespiel. Und wir versuchen, Straßennetze und Schienennetze aufzubauen und möglichst viele Punkte zu machen. Und puzzeln dabei dann eben unsere Plättchen ein. Wir können noch kleine Figürchen draufsetzen, Autos und Züge und kleine Menschlein, die uns auch Punkte geben. Und versuchen am Ende möglichst wenig offene Enden zu haben und haben auch als Besonderheit, was aber vielleicht jetzt fürs Spiel des Jahres gar nicht so wichtig ist, ganz, ganz viele kleine Erweiterungen, die man mit einbauen kann, die das Spiel dann immer auf eine eigene Art und Weise nochmal interessant machen. Und wir haben ja, ich glaube, in der letzten oder in der vorletzten Folge drüber gesprochen?
Jetzt ist die Frage, wann wir das hier veröffentlichen.
Ja, okay, aber wir haben in einer...
vielleicht auch in der nächsten.
In einer, oh, okay, vielleicht werden wir ja darüber gesprochen haben, wer weiß.
Ja, wer weiß das schon.
Wir sind auf jeden Fall begeistert von dem Spiel. Wir haben etliche Partien schon gespielt. Wir haben die ganzen Erweiterungen ausprobiert und wollen euch da auch irgendwann nochmal ein Ranking abliefern, welche Erweiterungen sich aus unserer Sicht lohnen und welche nicht. Und es macht einfach super viel Spaß. Das Spiel ist optisch total toll geworden.
Ja.
Ich finde, deswegen macht's auch umso mehr Spaß, da eine schöne Stadt hinzupuzzeln, weil das optisch einfach total toll ist. Und es ist auf einem angemessenen Niveau knifflig, viele Punkte zu machen, weil man viele Dinge beachten muss, ist aber nicht überfordernd dabei, sondern es ist, ich finde, das genau richtige Level an Anspruch.
Ja, ich schließe mich da an. Wir haben ja fast 30 Partien jetzt schon gespielt, haben jede Erweiterung zumindest ein paar Mal gespielt und wir werden das definitiv noch weiter tun. Von den Erweiterungen haben uns eigentlich nur 2 enttäuscht von den 8, was ja eigentlich auch ein ganz guter Schnitt ist. Und wir werden da definitiv ein Update für geben. Ein paar werten das Spiel extrem auf. Gerade die World-Erweiterung zum Beispiel ist extrem gut, wenn man wirklich nur das Grundspiel hat, weil es einfach noch ein paar mehr Zielplättchen gibt. Und ich glaube, die Wüstenerweiterung war für uns bisher der Favorit.
Die war richtig cool, ja.
Aber das ist dann eine andere Folge dann.
Aber ja, das Grundspiel an sich ist ja schon total toll.
Genau, und das ist auch das, was Nico Wagner aus der Jury, ne, Host von Brettagogen, ja auch gesagt hat, dass eigentlich ist nicht viel Neues daran, aber trotzdem macht es enorm viel Spaß. Und das würde ich auch sagen, es ist ein sehr, sehr schönes, rundes Spiel. Es gibt keine Regel zu viel und keine Regel zu wenig. Ich mag den Auswahlmechanismus gerne, auch zu zweit, auch wenn der natürlich zu dritt und zu viert ein bisschen besser funktioniert, weil man da nicht zufällig eine Reihe abwirft. Aber ich mag das, dass man überlegen muss, kann ich alle Sachen sinnvoll einpuzzeln? Nehme ich mir vielleicht jetzt doch weniger? Wann nehme ich mir auch diese Sterne? Weil es enorm viele Punkte auch bringen kann, wenn man sich ein gutes Netzwerk auch an diesen kleinen Haltestellen zum Beispiel aufgebaut hat. Und da muss ich sagen, hat Railroad Tiles für mich wirklich ein Absacker des Jahrespotenzial, wo ich sage, wir spielen selten Spiele mehrfach hintereinander und Railroad Tiles spielen wir meistens drei Partien hintereinander weg.
Aber würdest du sagen, ist es ein Absacker?
Oder für uns ja.
Oder ist das schon so, ich sag mal, für die normalen Leute zu groß für einen Absacker? Weil das hätte ich jetzt eigentlich gesagt.
Für NichtspielerInnen ist es definitiv kein Absacker. Ja, also ich rede hier davon, dass wir einen ganzen Samstag hier Spiele spielen und dann am Ende, komm, spielen wir jetzt noch ein paar Runden Railroad Tiles. Das ist genau das Richtige. Es schlägt für mich auch so ein bisschen in die Kerbe von Cascadia tatsächlich. Mhm. Von der Komplexität, von der Spieldauer und auch von dem, wie rund das Spiel ist.
Ja, doch.
Auch wenn es komplett anders ist.
Ne? Ja, genau. Also Thema und sowas gar nicht vergleichbar. Aber ja, ich verstehe, was du meinst.
Ja, also genauso wie Cascadia uns ich glaube, wir haben 2020 Cascadia schon.
Das ist schon sehr lange her.
Wir haben den Kickstarter gehabt, ja. Genauso wie das damals war, dass man gesagt hat, ach, eine Runde Cascadia geht doch jetzt noch. So ist das heute bei Railroad Tiles. Mhm. Und das ist ein Spiel, wo ich weiß, Spoiler, ich hoffe, meine Eltern hören diesen Podcast nicht, sonst hört schnell weg.
Aber ist doch schon nächste Woche.
Ja, stimmt. Ja,
ja,
stimmt.
Ja, ja.
Ja, aber wenn wir die Folge jetzt Dienstag rausbringen, wäre schlecht.
Oh.
Spoiler, das werden wir meinen Eltern zum Geburtstag schenken.
Simons Eltern, bitte weghören. Jetzt hast du es aber vorher gesagt.
Ich habe doch eben schon gesagt. Nein, das ist genau das Spiel, was meinen Eltern richtig gut gefallen wird. Puzzeln mit ein bisschen Anspruch. Immer wieder auch Abwechslung, verschiedene Wertungsmöglichkeiten. Mhm. Ich kann mal mehr auf die Städte gehen, ich kann mal mehr auf die Schienennetzwerke gehen. Ich muss auch ein bisschen flexibel spielen, je nachdem, welche Plättchen da liegen.
Ja, ja.
Um auch zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Figürchen drauf zu platzieren. Und da ist Railroad Tiles einfach ein hervorragendes Spiel. Und auch das ist ja ein Spiel, was innerhalb der Bubble, ne, also Julian und Jesse, Grüße, die ja sonst ja sehr komplexe Sachen auch spielen mit GMT-Titeln oder spielen die mal gut und gerne, weiß ich nicht, 8 bis 12 Stunden dauern, ist das trotzdem ein Spiel, was dort zum Beispiel auch sehr gut angekommen ist. Und ich glaube, dass das deshalb ein sehr, sehr guter Pick wäre. Und ob wir das nachher in unsere Oracle Top 3 tun, da will ich jetzt noch nicht zu viel verraten, aber die Chancen sind wahrscheinlich relativ hoch.
Wer weiß, wer weiß.
Gut, ich mache weiter mit einem Titel. Als ich den die ersten paar Male gespielt habe, da war mir schon klar, das muss ich in das Orakel nachher reintun. Und die Rede ist von Toy Battle. Und Toy Battle ist ein Spiel für 2 Personen von Paolo Mori und Alessandro Zucchini oder Zucchini und ist bei Repos Production erschienen und ist ein, man könnte sagen, Clash Royale Brettspiel. So, und wer keine Ahnung von Clash Royale hat, seid gut aufgehoben hier, denn ich habe auch keine Ahnung von Clash Royale.
Ich wollte gerade sagen, ich weiß es auch nicht.
Es ist eine App, die tatsächlich sehr, sehr bekannt und begehrt ist im Alter von unter 18 Jahren, hätte ich jetzt gesagt, wenn nicht sogar auch noch drüber. Hat eine sehr große Beliebtheit und es geht im Kern darum, dass wir Truppen auf unser Schlachtfeld platzieren wollen, um entweder eine verbundene Linie zwischen unserer Burg oder dem Startpunkt und dem von unserem Gegenüber zu haben und noch eine Truppe reinzulegen. Oder so viele Gebiete zwischendurch kontrolliert zu haben, um Sterne abzugreifen, die uns nachher auch einen Sofortsieg ab einer bestimmten Zahl bringen können. Und das Interessante ist, dass wir quasi ein identisches Deck an Figuren haben. Und die Figuren haben eine Stärke von quasi 0 bis 7. Und jede Figur hat aber auch noch einen besonderen Effekt, ausgenommen tatsächlich der Dinosaurier, weil der ist mit der 7 sowieso schon sehr stark. Mhm. Wie zum Beispiel, wenn ich ein Skelett lege, es hat nur eine 1, aber wenn ich das lege, kann ich direkt noch 2 nachziehen. Ja, dann habe ich wieder bin ich wieder flexibel im nächsten Zug. Oder wenn ich eine 2 lege, darf ich sofort noch einen Zug machen. Und so gibt es so tolle Effekte, die so rund designt sind, dass mich das absolut beeindruckt, dass ich das Gefühl habe, dass jede dieser Figuren, die wir auf unserem Brett platzieren, wirklich super gebalanced ist. Und ich habe das tatsächlich mit dir ja zu Anfangs, haben wir es ein paar Mal gespielt.
Genau,
also so
wir haben
10, 12 Mal.
Genau.
Aber das ist ein Spiel, was auf der Arbeit tatsächlich extrem gut angekommen ist bei mir. Ne? Also auch in dem Bereich von dem Alter ab 8 Jahren, würde ich sagen, ist das ein Spiel, das kommt hervorragend an. Ich habe mittlerweile 63 Partien tatsächlich gespielt.
Wow.
Und mit dir waren tatsächlich nur 14, ja.
Aber ich finde, das ist auch nicht wenig. Also ich fand das Spiel auch ganz nett, auf jeden Fall. Aber halt eben nicht für die Dauermotivation, sage ich mal, bei mir persönlich ausreichend.
Ja.
Aber es ist ein nettes Spiel. Die Figuren sind ganz lustig. Ich mag die Quietscheente ganz gerne.
Dazu muss man ja sagen, dass das wirklich, ich habe jetzt Schlachtfeld und Truppen gesagt, aber es geht ja, wie der Name schon sagt, Toy Battle, darum, dass wir Spielzeuge platzieren, die auf ein kleinen Mini-Schlachtfeld gehen. Und dann gibt es auch mal den Regenbogen-Boulevard quasi, also da ist alles dann mit Regenbogen und einmal gibt es dann eine Halloween-Map, eine Horror-Map oder
eine
Vulkan-Map. Das ist optisch unfassbar gut.
Es ist natürlich auch ganz cool, dass es unterschiedliche Maps gibt, die sind auch manchmal ein bisschen anders aufgebaut und einzelne haben, glaube ich, auch nochmal ein paar Sonderregeln oder eine kleine Sonderregel. Es ist nicht übermäßig schwer.
Genau.
Und das ist eigentlich ganz cool bei dem Spiel, dass es sehr leicht erklärt ist. Wenn man die Figuren einmal verstanden hat, kann man es immer ganz easy spielen. Man muss sich da nicht jedes Mal irgendwie neu einfinden und die Maps sind auch nicht schwierig, die besonderen.
Genau. Ja, und die Übersichtlichkeit ist hervorragend. Also das gesamte Spiel ist für mich auch wirklich ein kleines Meisterwerk in der Produktion. Wir haben tolle Holzstandys, wir haben aber auch so die Truppen sind ja ausgeschnitten, sodass, wenn man sie übereinander legt, trotzdem zum Beispiel die Zahlen noch sehen kann und so. Also da ist alles so toll durchdacht. Die Ikonografie ist super, wenn ich das erkläre und wir 2-3 Runden gespielt haben, dann ist das alles klar. Am Anfang gibt es manchmal ein paar Irritationen, gerade zwischen der Zahl 3 und 5 für Leute, die Kenner sind. Aber was mich fasziniert hat an dem Spiel, und ja, ich stimme dir zu, das ist kein Spiel, was wir jetzt häufig hier auf den Tisch bringen würden zu zweit. Dafür wäre es mir, glaube ich, im Duellbereich dann auch zu leicht vielleicht, so von dem, wie man es spielt, weil wir einfach sehr viele komplexe Zweispieler-Spiele spielen. Aber was ich gemerkt habe, ist, ich habe von Anfang an ein gutes Verständnis fürs Spiel gehabt und ich hatte schon Sorge, wenn ich das jetzt mit einer Zielgruppe spiele, die etwas jünger ist, ne? Also gerade mein Klient 9 Jahre, wusste ich nicht, wie lange hält denn der durch, wenn ich ihn die ganze Zeit abzocke, ne? Und es gab relativ schnell den Punkt, wo er das Spiel so gut verstanden hat, dass
er dich abgezockt hat.
Sofort abgezockt hat, ja.
Sehr gut.
Und da merke ich, das Spiel braucht zwar seine 2-3 Runden, auch bei der Zielgruppe, aber die Möglichkeit, sich strategische Überlegungen zu machen, das geht super schnell. Das fühlt sich natürlich auch für die Zielgruppe dann extrem gut an, weil es immer wieder so Momente gibt, wo man sagt, okay, damit hätte ich jetzt gerade nicht gerechnet oder das hatte ich jetzt irgendwie spekuliert, dass das nicht passiert. Und da hat haben die Jüngeren auch eine gute Chance gegen die Älteren. So ist meine Wahrnehmung. Und deshalb finde ich das ein wirklich herausragendes Spiel, was ja auch den Astor gewonnen hat tatsächlich. Und ich weiß auch aus dem Podcast, dass die Jurymitglieder das auch teilweise mit ihren Kindern spielen, auch ganz viel. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir das nachher auf der Liste sehen werden.
Ja, sehr cool. Dann mache ich mal weiter mit, natürlich, wie soll es auch anders sein, mit Hot Streak, das wir jetzt wirklich schon viele Male in diesem Podcast erwähnt haben.
Genau, Hot Streak ist ein Spiel von John Perry und ist bei CMYK erschienen, beziehungsweise auf Deutsch bei Strohmann Games. Und ist ein Renn-Beat-Spiel, könnte man sagen.
Genau.
Für zwei bis acht Personen, bevor wir das hier vergessen.
Ja.
Und 20 Minuten Spieldauer ist angegeben. Ich würde sagen, wenn man es ein bisschen mehr aufzieht, könnte es auch eine halbe Stunde werden.
Genau. Und wie du schon sagst, es ist ein Beat- und Rennspiel, beziehungsweise ein Wettspiel eher. Und wir wetten auf ein Maskottchenrennen. Es gibt vier Maskottchen in diesem Rennen. Die werden über ein Deck gesteuert. Wir wissen so grob, was könnte denn da so passieren im Verlaufe des Rennens, aber haben nicht alle Informationen, können das Rennen auch selber noch ein bisschen beeinflussen. Und dann müssen wir einfach unsere Wetten abgeben. Wer wird Erster, Zweiter, Dritter? Fällt ein Maskottchen hin? Wird ein Maskottchen disqualifiziert? Disqualifiziert, okay. Ja, und dann geht das Rennen los und wir feuern unsere Maskottchen an, wir jubeln, wir schreien, wenn die Gegner zuerst ins Ziel kommen und versuchen, so viel Geld wie möglich zu machen. Und das ist eigentlich Hot Streak.
Ja, ganz nett ist, wenn man am Ende dann nach drei Runden genug Geld oder auch nicht genug Geld angeschaufelt hat, dann kann man tatsächlich hinten in der Anleitung gucken, was man mit seinem Geld gemacht hat. Dadurch, dass wir das schon so häufig gespielt haben, haben wir schon so viel gesehen und es ist trotzdem immer noch abstrus.
Ja, es ist lustig. Die Storys hinter den Maskottchen sind witzig. Es ist einfach ein absoluter Gag, dieses Spiel. Also du kannst ja schon die Leute begeistern, wenn du diese Schachtel auf den Tisch stellst und die sieht einfach toll aus. Dann ziehst du da dieses Spielfeld raus, das da aufgerollt wird in der Schachtel. Du hast diese Maskottchen, die total cool produziert sind und da haben einfach alle Spaß dran.
Ja, Hot Streak, würde ich sagen, ist ein Spiel, was bei uns seit dem Erscheinen sehr regelmäßig auf den Tisch gekommen ist, sowohl im Urlaub als auch in der Familienrunde, als auch bei Brettspielwochenenden und kommt durchweg natürlich hervorragend an. Ich muss sagen, dass ich auch sehr überrascht war, dass es eine deutsche Lokalisierung dazu gibt, denn ich hätte gedacht, ne, gerade auch mit der Aufmachung könnte das auch sehr teuer werden. Bin sehr froh, dass wir das jetzt auf dem deutschen Markt haben und würde mich auch freuen, wenn es ausgezeichnet wird. Es gibt so ein Manko bei dem Spiel, was ich sehen würde, warum ich nicht sicher bin, ob das in die engere Auswahl kommt. Und das war auch eine Frage, die ich der Jury gestellt hatte, ob eben Themen wie zum Beispiel eine Spielsucht mit einbezogen werden würden in eine Beurteilung. Und da hieß es quasi als Antwort, wenn es eine Mehrheit von Personen gibt in der Jury, die sagen, okay, wir sollten das mal diskutieren, dann könnte das auch diskutiert werden. Und hier ist es der Fall, dass ich sagen würde, es gibt ja Spiele, die generell sollen die Spiele ja inklusiv sein. Also jeder soll sich ja mit am Tisch erstmal setzen, so ein bisschen. Zumindest was so Triggerpunkte und so angeht. Und das Spiel, ähnlich aber auch wie bei einem Ready, Set, Bet oder auch bei einem anderen Titel, wäre es ja zumindest etwas, was Leute triggern könnte, die zum Beispiel früher mal auf etwas gewettet haben, ne, und spielsüchtig vielleicht auch sind. Und das ist tatsächlich ein Faktor, warum ich es dann nicht auf die Arbeit tatsächlich mitgenommen habe.
Ja.
Weil ich mir nicht sicher war, wie pädagogisch ist das dann bei einer Gruppe an Menschen, die vielleicht damit auch liebäugeln mit Wetten oder wo noch nicht so ganz klar ist, gibt es da eine große Abstraktion?
Ja, da würde ich auch sagen, sollte man vielleicht vorsichtig sein. Ich meine, klar, das Spiel ist natürlich ein Paradebeispiel darauf, dass es bescheuert ist, darauf zu wetten, weil du wettest, dass der hier dass der Hurley Platz 1 wird und dann läuft der rückwärts vom Spielfeld runter und du hast gar nicht damit gerechnet. Das ist ja, das zeigt ja, wie absurd das eigentlich ist.
Es ist eine Persiflage darauf, ja.
Aber ja, du musst halt auch erstmal das quasi verstehen können. Und das, und dann kann ich natürlich auch nachvollziehen, dass es vielleicht auch durchaus Leute gibt, die sich davon getriggert fühlen können. Aber andererseits muss man dazu natürlich sagen, gibt es sehr, sehr viele Spiele, bei denen
das auch der Fall,
das auch der Fall ist. Und jetzt vielleicht nicht nur was Wetten angeht, sondern wie häufig hat man Bier als Ressource in einem Spiel beispielsweise. Ja. Und da weiß ich jetzt nicht, ob man dann sagen würde, oh, das könnte aber vielleicht Leute, die eben mit Alkoholismus ein Problem haben oder Problem hatten, triggern und ob man das so berücksichtigen würde. Natürlich ist jetzt Glücksspiel und Wetten vielleicht noch ein bisschen mehr straight in die Fresse, weil man das hier halt jetzt wirklich aktiv macht. Aber
ich sehe deinen Punkt genauso.
Ich glaube, es gibt viele Punkte und dich triggert ja zum Beispiel auch, wenn wir fischen in einem Spiel.
Ja, zum, ne? Ja, ja, absolut.
Also es sind ja bei jedem Menschen solche Punkte vorhanden.
Ja, also was du eben gesagt hast bei Hot Streak, das ist eine Persiflage aufs Wetten. Ne? Das wird nicht nachher, da wird man nicht, hoffentlich nicht nachher rausgehen und denken, ich wette jetzt auf Pferde oder so.
Ja, das wäre sehr schlecht.
Aber es ist ja trotzdem, das Spiel gaukelt dir ja vor, dass du vielleicht doch eine Ahnung hast, wer gewinnen könnte, weil du spielst eine Karte rein, du hast das, was aus dem letzten Rennen und trotzdem ist es komplett random.
Ja.
So, und das ist dann eben so einer der Faktoren. Ich würde auch, für mich persönlich, würde sagen, das sollte kein großer Faktor bei der Auszeichnung sein, weil ich finde das ein hervorragendes Spiel und man muss das ja generell auch erstmal selber einschätzen. Aber ich könnte es genauso gut verstehen, dass man sagt, nee, das schließt jetzt irgendwie eine Gruppe aus, wir lassen das mal raus. Ob das diskutiert wurde oder nicht, kann ich nicht sagen, aber es ist definitiv ein Faktor, der mir bei dem Spiel einfällt.
Mhm.
Trotzdem würde ich es gerne als Spiel des Jahres sehen, persönlich.
Ich auf jeden Fall auch, aber wenn das jetzt ein Grund sein sollte, weshalb dann gesagt wird, okay, das vielleicht nicht, dann fände ich es auch legitim.
Ja, also es wird wahrscheinlich nicht so gesagt werden, aber ja.
Ja, dann
machen wir weiter.
Machen wir weiter.
Simone, was hast du denn als nächstes mitgebracht?
Das war mein letztes, aber ich kann gerne noch eins machen direkt.
Ach so, stimmt, ja. Okay, dann mache ich weiter. Guck mal, wir sind schon so lange dabei. Dann machen wir weiter mit Lightspeed Arena. Ein weiteres Spiel, was ich auf der Arbeit so unzählige Male gespielt habe. Das ist tatsächlich ein Spiel von Leonardo Alese und James Ernest mit Tom Jolly zusammen designt und Emanuel Santellani und ist bei Pegasus Games erschienen, ist ein Spiel für 1 bis 4 Personen, 5 bis 15 Minuten Spieldauer nur und ich würde sagen, im Schnitt stimmen auch die 5 Minuten und ist ab 8 Jahren eingegeben. Genau. Und das ist ein Spiel, was ich tatsächlich extrem viel gespielt habe und ich weiß, dass es dir im ersten Eindruck ja nicht so gut gefallen hat.
Aber im zweiten Eindruck dann.
Genau. Ja, Lightspeed Arena ist ein Spiel, bei dem wir auf einem großen Tisch unsere Raumschiffe nacheinander platzieren werden. Und zwar zeitgleich mithilfe einer App. Die macht alle paar Sekunden einen Timer. Wir mischen unser Deck an Raumschiffen, decken eins auf und werden dann im Anschluss einer dieser Raumschiffe irgendwo auf der Map quasi platzieren. Und das machen wir so lange, bis wir keine Karten mehr haben. Auf den Raumschiffen sind Lebenspunkte angegeben. Es ist aber auch eine Nummer angegeben, die quasi anzeigt, wann welches Raumschiff aktiviert wird. Und die App sagt dann quasi, nachdem wir ein Foto von unserem Tisch gemacht haben, was eigentlich alles passiert. Ne? Alle Einser-Raumschiffe schießen sofort los und es passieren 1000 Dinge. Danach schießen alle Zweier-Raumschiffe und so weiter. Wenn sie nicht bis dahin schon zerstört sind und der Laser vielleicht dann durch das zerstörte Raumschiff noch durchgeht, das ist total abstrus, klingt total crazy, ist es auch. Denn man kann es nachher oder man kann es während des Spielens kaum berechnen. Klar gibt es ein bisschen taktische Möglichkeiten, aber im Endeffekt lässt man sich nachher überraschen, was passiert.
Ja, man kann das auch gar nicht alles im Kopf behalten. Also man hat da so eine kurze Zeit nur, um sein Raumschiff zu platzieren. Dann versucht man das irgendwie schnell auszurichten, damit man ein anderes Raumschiff trifft und abschießt mit dem Laserstrahl. Das kann man aber auch nur so grob anpeilen und abschätzen. Und muss sich dann später überraschen lassen, ob man nicht vielleicht doch einen Millimeter zu wenig gedreht hat und der Laserstrahl genau am Schiff vorbeizieht oder man doch dann nur das Schild trifft oder, ja, wie du sagst, das eigene Raumschiff vielleicht auch schon zerschossen wurde und selber gar nicht mehr schießen kann. Und das ist, am Anfang war ich da sehr skeptisch, aber mit jeder Partie hat es mir irgendwie immer besser gefallen.
Ja, auch vor allen Dingen, nachdem wir dann die ja, Meteoriten reingenommen haben oder Asteroiden, ich weiß gar nicht, was von beiden ist.
Ja, irgendwie, ich vergesse auch immer.
Ja, die werden auf jeden Fall noch eine Spezialfähigkeit bekommen oder können wir aktivieren. Und damit kommen total crazy Sachen, wie einer, der schießt dann auf den nächsten drauf oder der andere gibt dann Punkte am Ende. Der andere gibt extra Punkte, wenn ich durch mein eigenes Raumschiffs Plättchen durchschieße. Denn das Interessante ist, die Plättchen sind ja alle tatsächlich viereckig, aber die Raumschiffe sind nicht viereckig, logischerweise. Und ich sag mal, die Teile, wo das Raumschiff nicht abgebildet ist, die wertet die App tatsächlich auch nicht als Raumschiff. Bedeutet, es ist manchmal wirklich gar nicht so einfach abzutimen oder genau zu zielen, wo schieße ich jetzt gleich hin, gerade wenn es um größere Entfernungen geht.
Und man muss echt sagen, die App ist echt super.
Richtig gut,
denn man muss einfach nur ein Foto aufnehmen und die App wertet alles aus. Und wenn man das selber machen müsste, dann wäre das super viel Aufwand. Und da würde super viel diskutiert werden, wenn man sagt, nee, komm, das trifft doch das Schiff, nee, doch nicht. Also da würde man die ganze Zeit nur rumdiskutieren, ob jetzt ein Treffer zählt oder nicht oder ob jetzt das Raumschiff schon kaputt ist oder nicht. Und dadurch, dass die App das macht, hat man da einfach keinen Aufwand mehr. Sondern man muss da so ein bisschen drauf rumtippen. Das ist tatsächlich ein bisschen nervig.
Ich finde das richtig gut. Man hat
das Feedback. Punkte einsammeln muss,
ja.
Aber... Echt?
Belohnt.
Ich finde das ein bisschen...
Ja, ich finde es belohnt.
Okay. Aber es funktioniert super. Also ich glaube, als wir das miteinander gespielt haben, hat das, ich glaube, ein- oder zweimal nicht auf Anhieb funktioniert. Da wurde dann irgendein Raumschiff nicht gescannt. Aber ansonsten immer top.
Ich würde auch sagen, ich habe es mittlerweile auch dann mit drei unterschiedlichen Tablets und Handys gleichzeitig mit der gleichen Ausgangssituation probiert. Und die App ist wirklich sehr zuverlässig, egal wie schlecht deine Kamera ist. Das fand ich auch interessant, dass mein Tablet von vor 15 Jahren gefühlt, dass das tatsächlich das auch noch schafft. Also war sehr faszinierend. Wo ich sagen muss, wo ich so einen kleinen Kritikpunkt dran sehe, ist, dass ich finde, dass es zu zweit wirklich bisher am besten funktioniert hat, auch wenn die App was anderes, auch wenn BotGameGeek was anderes sagt. Mir war es zu dritt schon ein bisschen zu chaotisch. Ich habe den Eindruck, dass ich zu zweit das noch relativ gut einen Überblick haben kann. Zu dritt war es schon so, dass ich überhaupt gar keinen Überblick mehr hatte, was die anderen gerade gemacht haben. Kann natürlich auch gut funktionieren. Mir persönlich hat es zu zweit einfach besser gefallen, aber das ist auch nachher Geschmackssache. Ich denke, warum es nicht gewinnen wird, ist, dass der App-Anteil einfach sehr groß ist. Ne? Also es ist wenig aktives Spielen, also wir spielen ja wirklich nur 3 Minuten und danach wertet die App das aus und es dauert genauso lang und dann ist das Spiel vorbei. Ich finde trotzdem, dass das enorm Spaß macht und dass das auch eine viel bessere App ist als zum Beispiel bei Bossfighters QR, wo wir ja in der nächsten Folge dann drüber sprechen werden bei den Kennerspielen. Aber wie du schon sagst, die App ist herausragend. Die visualisiert das auch alles total logisch und richtig gut. Das hat ein super Feedback. Ich habe immer das Gefühl, ich habe jetzt genau das vor Augen, was wir da hingelegt haben. Das ist super wichtig. Soundeffekte passen. Da ist alles sehr stimmig. Gibt viel Abwechslung durch die Asteroiden. Ja, Lightspeed Arena ist trotzdem ein cooles Spiel, was ich auch mittlerweile 57 Mal schon gespielt habe. Und
ja,
das
ist
auch
Wahnsinn.
Überwiegend auf der Arbeit tatsächlich. Ja.
Ja.
Dann machen wir weiter mit dem nächsten Titel.
Genau, der nächste Titel ist natürlich die glorreichen Gilden von Buttonville.
Der Underdog unter
Underdog?
Den Picks, würde ich sagen. Ja, ich glaube, den wird keiner orakeln. Deshalb müssen wir den auf jeden Fall in die Top 3 tun.
Okay. Ja.
Das ist ein Spiel von Christian Kudal und Eric Anderson Sanden. Und herausgekommen ist das Ganze bei Ravensburger und ist ein Spiel für 2 bis 4 Personen mit 30 Minuten Spieldauer angegeben ab 8 Jahren.
Ja, und was machen wir? Wir haben einfach ein reines Set-Collection-Spiel.
Würde ich
eigentlich
auch sagen.
Wir haben eine Auslage in der Mitte. Wir dürfen da in unserem Zug immer, ich glaube, 2 Karten
ja.
von auf die Hand nehmen, beziehungsweise vom verdeckten Stapel und dürfen dann ein Set ausspielen und aktivieren dann die Fähigkeit des Sets. Und das ist das ganze Spiel. Wir versuchen, so viele Karten wie möglich zu sammeln. Die interagieren natürlich schön miteinander über ihre Effekte. Und der Clou ist, ich darf nicht einfach so an ein bereits ausliegendes Set anlegen, um es zu vergrößern, sondern ich muss das Set auf einmal ausspielen. Es gibt Karteneffekte, die erlauben es mir, Sets zu vergrößern. Aber ansonsten geht das nicht. Und ich muss mich dann, wenn ich jetzt Mützel den Magier habe.
Der gute Mützel,
der gute Mützel mit 3 Karten und ich spiele ein Set mit 2 Karten aus, dann muss ich mich für eins entscheiden, das ich am Ende vor mir liegen lasse. Nämlich natürlich das Set mit 3 Karten. Genau, und am Ende versuchen wir, die meisten Punkte zu sammeln, indem wir eben möglichst große Sets vor uns liegen haben.
Genau, oder wir die Knöpfe sammeln aus Buttonville, die allerdings nicht zu einem alleinigen Sieg beitragen
würden.
Ja,
die sind jetzt nicht so der Hauptanteil der Punkte meistens.
Man kann schon gut Punkte damit machen, aber ohne Sets würde es nicht funktionieren. Und das finde ich das Interessante bei dem Spiel. Der Auswahlmechanismus ist clever und auch schnell und super einfach. Jetzt auch nichts Besonderes, muss man auch klar sagen, aber trotzdem gut. Aber ich muss die ganze Zeit überlegen, spiele ich jetzt schon mein Set aus, dann kriege ich weniger Punkte. Der Effekt ist aber stark. Oder warte ich, spekuliere ich noch auf was anderes? Und da ist ein so großer Lerneffekt dabei, der auch mit jedem Set nochmal neu so ein bisschen herausgefordert wird. Denn es gibt immer 8 oder 9 Wesen, die wir zusammenmischen aus 25 in der Box. Und wir dürfen die zusammenstellen, wie wir wollen. Da gibt es zwar ein paar Restriktionen. Also es gibt ein paar Sets, da gibt es nur 3 verschiedene Wesen und da muss immer eins von rein. Es gibt aber auch welche, da gibt es ein bisschen mehr Auswahl. Und dadurch gibt es sehr viele Möglichkeiten. Sie werben auf dem Karton mit über 50.000 Kombinationen. Ich muss sagen, das ist eine Marketing-Schrift. Ich finde, die Partien fühlen sich dann schon recht ähnlich an, weil jede Kartenart auch irgendwie das Gleiche macht, wenn auch auf eine andere Art und Weise. Wir haben immer jemanden drin, der irgendwie dir Knöpfe einbringt. Wir haben immer jemanden dabei, der dich irgendwie Karten an bereits ausliegende Sets anlegen lässt. Du hast welche, damit kannst du irgendwie mehr Karten nachziehen. Die sind alle unterschiedlich, aber sie sind vom Spielgefühl ist es nicht komplett anders. Das ist jetzt keine Sandbox, ja. Trotzdem ist das ein Spiel, wir haben es jetzt, insgesamt habe ich es 28 Mal gespielt, habe es auch auf der Arbeit ein paar Mal gespielt, was mir einfach sehr gut gefällt, weil es so cozy ist. Es ist nicht zu kompliziert, man hat trotzdem seine Herausforderung und es ist nicht super besonders, aber es macht trotzdem richtig Freude.
Ja, finde ich auch und ich mag das Kartendesign, ich mag die Fähigkeiten. Es ist einfach ein sehr entspannter Spiel, wie du schon sagst und ich finde es einfach nett, es ist einfach schön. Es macht einfach Spaß und es ist nicht ultra fordernd, aber dann doch interessant genug auf jeden Fall.
Ja, man muss Entscheidungen treffen in dem Spiel und die Entscheidungen können dir auch echt auf die Füße fallen, weil entscheidest du dich jetzt, ein Vierer-Set auszuspielen oder wartest du, bis du irgendwie 6 davon auf der Hand hast? Das sind alles Entscheidungen, die man treffen muss. Dabei ist der Effekt vielleicht hier aber auch so stark, aber wenn ich den aber 3 Züge später ausspiele, ist der Effekt ja noch stärker. Ne? Und so versucht man immer wieder, die Kartensets auch neu zu kombinieren. Zuletzt habe ich tatsächlich es mit meinem Klienten, glaube ich, 10 Mal mit dem gleichen Set gespielt. Ja, wir hatten dann zusammen uns ein Set ausgesucht und haben es 10 Mal hintereinander gespielt. Und es hat auch die 10 Partien locker getragen, so, weil die Reihenfolge, wie die Karten kommen, ja unterschiedlich sind. Und manchmal muss ich mit was völlig anderem anfangen. Das ist total spannend. Und was ich auch finde, ist, dass auch da eine Taktik doch recht schnell aufkommt. Also mein Klient hatte tatsächlich mich total überrascht, weil ich habe richtig gut gespielt, hatte richtig viele schöne Sets ausliegen. Ja. Und ich dachte, was macht er denn die ganze Zeit? Er zieht die ganze Zeit irgendwie nach und in seinem letzten Zug spielte er dann die Maximalanzahl, die Punkte bringt, 7 gleichzeitig aus und hat damit dann tatsächlich gewonnen. Das fand ich total spannend, weil ich gemerkt habe, okay, der hat das Spiel, ich musste gar nicht richtig erklären, weil ehrlicherweise war da meine Regelerklärung, ich weiß nicht, war ich an dem Tag nicht so gut drauf, war die nicht so gut. Ich hatte das Gefühl, er hat es nicht, also ich habe es nicht so richtig rübergebracht, worauf es ankommt und er hat es trotzdem instinktiv irgendwie richtig gemacht. Das ist, finde ich, dann auch immer ein guter Punkt, wenn es darum geht, Sachen nachher ja auch der Zielgruppe da möglich zu machen. Und ich finde es richtig cool, es ist sehr simpel von den Regeln, hat viel Abwechslung, bietet langen Spielspaß. Für mich ist die glorreichen Gilden von Buttonville definitiv der Underdog, den man definitiv nicht vergessen sollte.
Das stimmt. Ja.
Gut, machen wir weiter mit einem Spiel, was tatsächlich ja uns oder mich persönlich sogar noch sehr positiv überrascht hat. Und mich hat es auch überrascht, dass es dir ja auch eigentlich ganz gut gefällt. Und das ist Punktegalaxie. Punktegalaxie ist rausgekommen von oder designt worden von Molly Johnson und Robert Melvin zusammen mit Sean Stankovich und ist quasi der Nachfolger zu Punktesalat und Stadtsalat hieß es, glaube ich, nicht. Punktestadt hieß es wahrscheinlich.
Point City. Sehe ich gerade auf Englisch.
Genau. Und wer Punktesalat kennt, der weiß, Punktesalat ist relativ simpel. Und ich mag Punktesalat immer noch relativ gerne, weil es sehr schnell gespielt ist und irgendwie auch trotzdem lustige Entscheidungen bietet, man immer wieder anders spielen muss und einen tollen Auswahlmechanismus hat. Aber natürlich kann man dem Spiel ein bisschen ankreiden, dass es jetzt nicht so eine enorme Spieltiefe hat. Und das behebt Punktegalaxie jetzt ein bisschen. Das wird von 1 bis 5 Personen gespielt. 15 bis 30 Minuten ist die Spieldauer, ab 10 Jahren ist es angegeben. Deshalb bin ich mir auch nicht ganz sicher, ob es im Familienspielbereich jetzt angesiedelt wäre. Ich würde sagen, rein vom Regelset könnte ich mir das vorstellen. Es könnte aber auch genauso gut im Kennerbereich sein. Ja, das,
okay.
Kann ich auch einfach sehr schwer abschätzen gerade. Genau, das Interessante ist, wir haben 3 Stapel an Karten, die sind mit der Rückseite nach oben gedreht und haben da ganz viele Sonnen, Asteroiden, Galaxien. Und wir haben unten eine Auslage an Planeten oder Monden. Und wir dürfen uns immer 2 Sachen in unserem Zug aussuchen, dann wird wieder aufgefüllt. Das Interessante ist halt, wir können damit so ein bisschen bestimmen, was kriegt denn der andere nicht. Wenn ich mir von da und da was nehme, dann wird nämlich die Karte vom Stapel, die ja eben noch da lag, umgedreht und unten wieder als Planet hingelegt. Das ist ganz spannend.
Ja, und die Besonderheit ist, dass wir hier relativ viele Möglichkeiten haben, Punkte zu machen beziehungsweise Dinge beachten müssen. Wir kriegen nämlich einmal Punkte über die Planeten. Die haben nämlich Zahlen darauf abgebildet und wir versuchen, die auf- oder absteigend zu legen von 1 bis 7 und kriegen am Ende für jedes für jeden Stapel Punkte, je nachdem, wie viele unterschiedliche Zahlen darin vertreten sind. Wir haben die Sonnen. Die geben uns beispielsweise für bestimmte Sets Punkte. Wir haben Asteroiden, da kriegt derjenige mehr Punkte, der die meisten Asteroiden gelegt haben. Wir haben Monde, bei denen kommt es auf die Farben der Planeten an, die daran angrenzend gelegt werden. Und wir sammeln noch Raketensymbole, die uns weitere Wertungsbedingungen geben können. Und wir sammeln Forschungssymbole. Da versuchen wir, unterschiedliche Buchstaben zu sammeln. Und all das auf einmal hinzubekommen, ist sehr, sehr schwierig, würde ich mal sagen. Also man fokussiert sich so ein bisschen auf einzelne Teile davon. Und ich finde, das macht es dann doch noch mal ein bisschen besser als bei Punktesalat.
Ja, da fokussiert man sich auch, aber da gibt es halt weniger Möglichkeiten.
Genau, und das finde ich halt hier ein bisschen besser, dass es mehr Möglichkeiten gibt. Wobei ich jetzt halt merke, wir haben es jetzt echt ein paar Mal gespielt, dass ich dann doch immer recht ähnlich spiele.
Echt?
Ja, doch. Ich versuche immer, auf die unterschiedlichen Zahlen möglichst zu gehen.
Ja, das stimmt.
Wobei du heute auch eine neue Taktik ausprobiert hast, die du irgendwie durchgezogen hast die ganze Zeit.
Ich hatte nur eine Sonne mit zigtausenden von Karten dran. Und das ist interessant, und das ist das, was ich bei dem Spiel so toll finde, dass jede Taktik irgendwie funktioniert. Wir hatten nämlich da einen Unentschieden und haben komplett konträr gespielt.
Das stimmt, ja.
Und das ist auch vielleicht ein Grund, warum ich sagen würde, ja, man muss zwar viel irgendwie, man müsste viel im Kopf haben, aber es ist auch gar nicht schlimm, wenn man nicht alles im Kopf hat. Deshalb tendiere ich eher dazu, das im Familienspielbereich anzusiedeln, gerade weil ja auch ein Castle-Combo auch im Familienbereich ist. Wir haben kein Ressourcensystem. Wir nehmen uns einfach 2 Karten und du kannst ja erstmal nicht viel falsch machen. Ja, du müsstest viel im Kopf haben. Aber wenn du sagst, nee, mir ist es heute wichtiger, dass ich mir die Zahlen da nett aneinander puzzle und vielleicht achte ich noch auf den Sonneneffekt, dann ist das voll okay. Du kannst aber auch komplett abgefahrene Kombos fahren mit Wurmlöchern und Monden, die ich heute hatte, wenn du an die richtige Karte liegt. Super abwechslungsreich. Man muss auch da wieder sehr flexibel sein, auch wie man spielt. Es gibt wirklich viele tolle Möglichkeiten, Punkte zu machen. Deshalb finde ich es auch nochmal wirklich deut besser als Punktesalat. Ich mag die Optik tatsächlich auch gerne und würde sagen, das ist ein Spiel, das mich auch in der in der Abwechslung und in dem, wie man Punkte machen kann, schon sehr überrascht hat. Und deshalb finde ich, ich mag den Auswahlmechanismus immer noch super gerne. Ich finde ihn richtig genial, weil er auch so ein bisschen konfrontativ ist. Mhm. Aber ich mag auch das gesamte Spiel hier drumherum und könnte mir vorstellen, dass es entweder für den Kenner oder in den Familienbereich zumindest in Erwägung gezogen werden könnte.
Ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Ja, dann machen wir weiter mit Witchbound.
Ja.
Ja, haben wir ja auch schon sehr, sehr viel drüber gesprochen.
Ja, das oder in der letzten Folge.
Ah, okay, ich wollte gerade sagen, oder werden noch darüber sprechen.
Nein, nein.
Genau, deswegen würde ich sagen, besprechen wir das ein bisschen kürzer. Denn
ja,
da haben wir uns ja wirklich in einer Folge sehr lange darüber ausgelassen, im positiven Sinne.
Genau, und es ist ein Spiel von Thatcher Cohen und bei Board Game Circus erschienen für 1 bis 2 Personen und mit einer Spieldauer von 20 bis 1500 Minuten angegeben.
Genau, denn es ist ein Story-Spiel.
Ab 14 Jahren angegeben.
Ab 14 Jahren.
Wobei ich sagen würde...
Ab 14 Jahren ist aber alt, oder?
Ja, tatsächlich würde ich ja auch sagen, was unser Fazit ja auch so ein bisschen war, ist, wenn man das mit einem Kind zusammenspielt, könnte das ein richtig cooles Erlebnis sein.
Ich wollte gerade sagen,
ab 8 Jahren.
Genau, und in
gesagt.
Begleitung auf jeden Fall jünger.
Ja, aber
da war ja jetzt nichts Kritisches, sage ich mal.
Nee, aber wenn du jetzt bedenkst, du sitzt einen 8-Jährigen alleine vor das Spiel, weiß ich nicht, ob das so
ja,
gut
das
funktioniert.
Nicht. Ne? Das ist dann vielleicht auch ein bisschen zu viel Lesen.
Genau. Aber worum geht es thematisch, Simone?
Ja, wir spielen ein kleines Mädchen, das plötzlich zur Hexe wird. Und eigentlich gar keine Hexe sein möchte, weil es dann die Insel nicht mehr verlassen kann.
Genau, und es ist ein Point-and-Click-Adventure.
Genau, es ist ein Point-and-Click-Adventure und wir versuchen eben herauszufinden, wie wir keine Hexe mehr sein können. Und erleben dabei eigentlich gar nicht unbedingt ein Abenteuer. Wir versuchen eigentlich nur, unser Ziel zu erreichen und erleben dabei aber relativ viele Alltagssituationen. Und gar nicht so ein riesen episches Abenteuer. Und das war ja auch das, was wir positiv hervorgehoben haben.
Definitiv. Es hat seine mechanischen Schwächen. Auch auf die sind wir näher eingegangen. Deshalb glaube ich auch nicht, dass die Jury das hier auszeichnen wird. Weil ich glaube, es ist rein mechanisch einfach nicht ausgereift genug. Teilweise mit der Mechanik des Geldes zum Beispiel. Uns hat das ja überhaupt nicht gestört. Ich glaube aber, dass das schon ein Hindernis wäre. Und das macht aber nichts, denn ich würde es trotzdem gerne erwähnen.
Und was, denke ich, auch ein Problem sein könnte, ist, dass es eigentlich im Kern ja eher ein Solospiel ist.
Ja.
Ich finde, es eignet sich sehr gut, es zu zweit zu spielen. Ich glaube, es ist ja auch bei Board Game Geek als 1 bis 2 Spieler eben angegeben. Aber ich denke, das ist ja auch nicht unbedingt die Zielgruppe
Richtig.
Für Spiel des Jahres. Da, denke ich mal, wird es schon eher so ab 3, 4 Leuten favorisiert sein, sage ich mal.
Aber
ein wunderbares Spiel. Wir hatten viel, viel Spaß damit und vielleicht haben wir in ein paar Jahren auch nochmal Spaß damit.
Ja, und es ist ja auch, es bringt ja auch so das Videospiel als Brett bzw. Lesespiel raus. Also ich hatte auch tatsächlich die Jury gefragt, ob auch solche Spiele wie ein RPG oder andere kreative Sachen in Betracht gezogen werden würden. Und da hieß es auch, solange es eine Mehrheit dafür gibt, können diese Sachen auch ausgezeichnet werden. Von daher könnte Witchbound das schaffen, aber ich glaube aktuell eher nicht.
Genau.
Machen wir weiter mit Wilmot's Warehouse. Das ist ein Spiel von Ricky Hackett, Richard Hawk und David King und ist bei CMYK erschienen und ist ein Spiel für 2 bis 6 Personen. 30 Minuten Spieldauer angegeben ab 8 Jahren. Und man könnte sagen, Simone, es ist eigentlich Eselsbrücken bilden das Spiel.
Ja, auf jeden Fall. Denn wir bekommen, wir spielen über mehrere Tage, wir bekommen immer Kärtchen, die wir in unser Warenhaus einpuzzeln müssen. Und wir müssen uns über den Verlauf der Woche merken, wo denn was steht. Und diese Karten sind relativ abstrakt. Man kann da relativ viel reininterpretieren, was sie darstellen sollen. Und das nutzt man eben, um sich Eselsbrücken zu bauen. Dann kann man nämlich zum Beispiel, ich weiß noch genau, wir hatten den Leonardo DiCaprio, der bei der Titanic tanzt und die Leute rümpfen die Nase.
Ja.
Das weiß ich noch. Oder den Zahnarzt mit dem Bohrer. Und dann hat er da hinter dem Vorhang irgendwas. So kleine Sachen sind da noch da aus unserer Geschichte. Und wir müssen am Ende des Spiels, wir decken immer zu, was wir platziert haben. Wir müssen uns das also merken, wo was ist. Und am Ende des Spiels müssen wir, dann haben wir noch so weitere Kärtchen und wir müssen erstens genau noch wissen, was wir überhaupt da liegen haben. Und wir müssen alles an die richtige Position wieder puzzeln und dann überprüfen, ob das stimmt.
Und das auf Zeit.
Das auf Zeit. Und wir haben die Woche über immer wieder kleinere oder größere Einschränkungen, was das Einpuzzeln und Platzieren angeht, die wir natürlich beachten müssen. Das können so Sachen sein, wie nur eine Person kann die Karte überhaupt sehen, alle anderen kriegen nur gesagt, was drauf ist.
Ja.
Und müssen das eben gemeinsam schaffen. Und dabei entstehen so richtige Geschichten, damit man sich das merken kann, wo was ist.
Ja, und die Umsetzung ist grandios, ne? Weil die Kärtchen, die wir hinpuzzeln, die zig Sachen sein können. Ne? Das eine kann die Nase rümpfen sein, wenn man sie aber irgendwie um 90 Grad dreht, ist es plötzlich irgendwie ein Berg, keine Ahnung. Oder es gibt ein paar, die sind ein bisschen eindeutiger, wie so ein Daumen, aber es gibt auch ein paar Sachen, da kann man sich wirklich tausend Sachen zu entdecken, ob es jetzt Stricknadeln sind bei dem einen Teil oder Haare. Du kannst alles erfinden. Können auch Blumen sein oder Bäume.
Ja,
Hauptsache, es passt in die Geschichte.
Ein Spotlight oder ein Miepel oder ein Schlüsselloch, je nachdem, was für dich am besten passt.
Und was ich an diesem Spiel so grandios finde, ist, das ist wirklich das Gegenteil von That's Not a Hat, wo man sich ja wirklich doof fühlt, weil man sich einfach gefühlt nichts merken kann und denkt, warum funktioniert mein Gehirn nicht? Hier ist es wirklich so, du fühlst dich wie The Brain. Ja, also wir haben es ja schon mehrfach gesagt, wir haben es hier gespielt, wir haben es danach abgebaut und haben dann eine Stunde später oder zwei es nochmal alles hingepuzzelt.
Wir haben es am nächsten Tag einmal gemacht.
Genau, ja. Wir haben es dann sogar 24 Stunden später tatsächlich nochmal aufgebaut und es war null Problem. Das muss man sich mal vorstellen. Das sind abstrakte Formen und Gebilde, aber das Gehirn schafft das. Und das ist das Tolle.
Das ist auch, ich finde, das ist so faszinierend, das zu sehen, wie wahnsinnig gut dieses sich über eine Geschichte und optisch das zu verknüpfen, wie viel besser man sich das einfach merken kann, wenn du eben mehrere Aspekte quasi im Hirn ansprichst, als dir nur irgendwie, weiß ich nicht, nur einen Begriff zu merken oder so, sondern dass du das wirklich so verknüpfst.
Ja.
Das ist, finde ich, faszinierend.
Ich finde es auch super. Ich weiß, dass das in dem Spiel des Jahres Podcast besprochen wurde, dass Ihnen das, oder dass zumindest einer Person das etwas zu wenig Spiel war, ne? Dieses Merken, und wo ist jetzt das Spiel so ein bisschen? Beziehungsweise hat das eher was mit Lernverhalten zu tun? Dann wurde aber auch zu Recht gesagt, ja, aber es geht ja eigentlich eher darum, dass man zusammen eine Geschichte irgendwie erfindet. Und das finde ich eben ein richtig tolles Gefühl, weil die Geschichten werden ja abstrus, aber niemand fühlt sich damit doof. Wir sitzen am Tisch und können das auch mit fremden Leuten machen und niemand muss sich doof fühlen, dass er jetzt die Geschichte so abstrus spinnt, sondern wir haben alle irgendwie ein Zusammengehörigkeitsgefühl dadurch.
Ja, vor allem irgendwie je abstruser, desto leichter kann man sich es irgendwie merken, habe ich das Gefühl.
Ja. Das, was ich dem Spiel am ehesten ankreiden würde, ist tatsächlich der Wiederspielreiz.
Ja.
Weil wir haben es ja auch schon seit echt langer Zeit hier. Und ehrlicherweise ist es nicht so häufig auf den Tisch gekommen wie andere Titel. Warum? Weil es natürlich, irgendwie ist es auch ein bisschen anstrengend natürlich. Man muss darauf richtig Bock haben. Aber es ist vor allen Dingen auch nicht so dermaßen abwechslungsreich. Wir machen ja irgendwie im Kern immer dasselbe, ne? Und die Abwechslung kommt durch diese Aktionskarten, die wir irgendwie dann erfüllen müssen an den verschiedenen Tagen. Aber das ist ein Spiel, das brauche ich jetzt nicht alle paar Monate, sondern das kann ich auch jedes halbe Jahr mal spielen. Und dann macht es auch Spaß. Ist aber jetzt nicht ein Titel, wo ich sagen würde, das sollte sich jede Familie unbedingt jetzt holen. Dann hat es das nächste Jahr bis zum nächsten Spiel des Jahres Titel genug Partien Spaß. Ich glaube, da ist es nicht der richtige Titel für. Und trotzdem finde ich es ein hervorragendes, herausragendes Spiel.
Ja, würde ich genauso unterschreiben. Ich finde, es ist schon ein besonderes Spiel. Es macht auch wirklich Spaß, wenn man es spielt. Es ist anstrengend, ja. Und ich würde auch sagen, das muss ich nicht. Ich muss das nicht jede Woche spielen. Auf gar keinen Fall. Aber hin und wieder mal, wenn man dafür in der Stimmung ist, ist das ein super Spiel.
Ja, und es wird auch bei uns bleiben, weil ich finde es einzigartig, ich finde es cool und es kann vor allem eine tolle Zusammengehörigkeitserfahrung sein. Ne? Das finde ich richtig toll.
Ja, dann mache ich doch mit dem nächsten Spiel weiter, das für ein Zusammengehörigkeitsgefühl sorgen kann, nämlich Pass the Word.
Ja, Pass the Word ist ein Spiel, was bei Piatnik erschienen ist und ist von Yaniv Kahana und Simone Luciani und ist ein Spiel für 4 bis 8 Personen, 15 bis 25 Minuten Spieldauer und ab 10 Jahren angegeben, wobei ich auch da sagen würde, mit fitten Kindern, die auch spielfit sind, kann man das bestimmt auch ab 8, 9 Jahren probieren.
Ja, und beworben wird es als ein Stille Post-Spiel und es ist auch ein bisschen wie Stille Post. Wir bekommen am Anfang jeder eine Karte mit Begriffen, dann wird gewürfelt, welcher Begriff denn genutzt wird und dann müssen wir eine Assoziation auf unser auf unseren Block quasi schreiben. So, diese Assoziation wird dann an den Tischnachbarn weitergegeben und der oder die muss zu dem Wort, das ich aufgeschrieben habe, eine eigene Assoziation aufschreiben, gibt das Ganze weiter. Die nächste Person muss wieder eine Assoziation zu dem vorherigen Wort aufschreiben. Mein Begriff, den ich aufgeschrieben habe, sieht diese Person nicht mehr. Und dann wird der Block ein letztes Mal weitergegeben und diese Person muss dann den Ursprungsbegriff von der Karte erraten bzw. zuordnen mit der letzten Assoziation, die aufgeschrieben wurde. Das heißt, die Person kann nicht gucken, welche beiden Worte dazwischen aufgeschrieben wurden. Man sieht nur den letzten Begriff. Man hat als Hilfestellung die Karte. Ich sehe also 6 Begriffe, die der Ausgangsbegriff sein könnten, muss aber dann trotzdem auf den richtigen kommen. Und das kann ganz schön knifflig sein. Was noch kniffliger dabei ist, ist, dass die Assoziationen, die aufgeschrieben werden, sich nicht wiederholen dürfen. Und es darf nicht...
Auch die Wortstämme nicht.
Auch nicht die Wortstämme. Und es darf nicht versehentlich schon das Lösungswort aufgeschrieben werden. Das wird hinterher geprüft. Und wenn das der Fall ist, dann zählt das Wort nicht als gelöst.
Ja. Und das ist wirklich sehr witzig. Wir haben im Podcast schon ausführlich drüber gesprochen und verweisen da gerne auch auf die Folge für die, die es interessieren und die witzigen Anekdoten hier hören möchten. Aber ansonsten ist Pass the Word einfach ein ganz tolles Spiel für eine große Runde. Ne? Wir haben es in der Familienrunde einige Male gespielt zu 8 und würde aber auch sagen, dass es trotzdem auch gut zu 4 funktioniert, weil man die Begriffe eh nur 3-mal weitergibt.
Ja, genau.
Macht Spaß, ist cool. Ob es jetzt so kreativ und innovativ ist oder ja, so viel überzeugen kann für einen Spezialtitel, weiß ich nicht. Aber da es ja immer mal wieder auch ein Spiel für größere Runden auf der Liste gibt, denke ich, hat Pass the Word jetzt nicht die kompletten Outsider-Chancen, hätte ich jetzt gesagt.
Ja, ich finde, es ist auch sehr ambivalent, das Spiel. Bezogen darauf, wie schwierig es ist, je nachdem, das welche stimmt. Kategorie man wählt. Ja. Ich finde, die ganzen Kategorien, die funktionieren ganz gut. Es ist manchmal schon knifflig, aber eigentlich immer ganz gut machbar. Außer, wo es richtig schwierig wird, das sind die Personen.
Die müsste man mit Kindern rauslassen, definitiv.
Die müsste man mit Kindern rauslassen. Die sind aber auch mit Erwachsenen schwer, weil manchmal steht dann plötzlich einfach nur Schauspieler. Das kann dann aber am Ende alles sein.
Mhm.
Oder die Tiere sind manchmal auch schwierig, wenn man da plötzlich dann aufs Herkunftsland raus möchte und dann kann es auch alles sein, gefühlt.
Man groovt sich ein bisschen als Gruppe ein, das finde ich ganz cool. Ist ein gutes Ding.
Ja, finde ich auch. Es macht Spaß, auf jeden Fall.
Gut, ich habe jetzt 2 kleine Ladder-Climbing-Spiele für euch noch mit, die definitiv Erwähnung finden würden, könnten, wie auch immer. Nämlich das eine ist erstmal 13 Leaves. Das Ganze ist von Masato Uesugi und herausgekommen bei Cranial Creations, beziehungsweise im Deutschen bei Elsnier Games und ist ein Ladder-Climbing-Spiel für 3 bis 6 Personen, 20 Minuten Spieldauer angegeben, ab 8 Jahren. Ja, und das Interessante bei dem Spiel ist, dass wir eine konstante Auslage in der Mitte haben und immer links und rechts dranlegen müssen. Die Karten sehen richtig gut aus, ne? Also wir haben so Blätter und ich muss sagen, ich finde das optisch ein ganz, ganz tolles Spiel. Allerdings, wir können gar nicht so viel darüber sagen, denn wir haben es gar nicht so häufig gespielt. Wir hatten es im Silvesterurlaub tatsächlich dabei und danach ist es nicht mehr auf den Tisch gekommen. Nicht, weil ich es nicht mochte, sondern eher, weil es generell bei dir dann nicht so gut angekommen war.
Ja, und
war.
Beim Tobi.
Genau,
der war auch nicht so begeistert.
Ja.
Ja, es hat, ich glaube, das Hauptproblem war, es hat einfach wahnsinnig lange gedauert.
Naja, das ist ja, also das glaube ich nicht, dass das jetzt wahnsinnig lange war.
Also doch, für das, was es war, ging es wirklich lang.
Ja, es stimmt. Wir haben in der Partie 40 Minuten gespielt. Stimmt, ja, hast du vollkommen recht.
Das weiß ich noch. Wir dachten, wann ist das denn vorbei?
Ja, könnte natürlich auch sein, dass das eine sehr, sehr komische Runde war. Ich will das auf jeden Fall noch weiterhin auf den Tisch bringen und werde dann auch nochmal gesondert darüber reden. Aber da das Spiel des Jahres auch schon im Podcast erwähnt hatte, ist es zumindest schon mal ja dort auch besprochen worden. Wer sich da ein bisschen für interessiert, kann da ja auch sonst reinhören. Und das andere Spiel, was mir ein bisschen besser da auch noch gefallen hatte, war Down Up oder Dinup.
Dinup?
No? Dinup ist ein Spiel von Kei Kajino und ist bei Asmodee erschienen im Deutschen. Und das Interessante bei dem Spiel ist, dass mir das tatsächlich der Christian Kudal empfohlen hatte und gesagt hat, guck dir das mal an, das ist ein sehr, sehr cooles Leather-Climbing-Spiel. Und ja, er hatte vollkommen recht. Und nachdem ich es dann hier vor mir liegen hatte, beziehungsweise als ich mir die Bilder angeguckt hatte, ist es mir wie Schuppen von den Augen gefallen, dass es tatsächlich das gute Kartenspiel Revolve ist, was ich tatsächlich schon die ganze Zeit auf meiner Wishlist habe, was aber tatsächlich nicht im deutschen Bereich erschienen ist. Von daher, ja, es ist von dem Designer von Scout und es hat auch definitiv Scout Online. Du hast es ja nicht gespielt, Simone. Bisher habe ich es nur auf dem Spieletreff gespielt, weil wir dafür eben möglicherweise eher so 3 bis 4 Personen zusammen haben sollten. Und es hat eine Gemeinsamkeit zu Scout, denn wir haben immer 2 Zahlen auf einer Karte. Die eine ist oben, die andere unten und eine ist nur aktiv. Das kennen wir von Scout. Und es hat auch was von Pandaspin, denn wird unsere Kombination geschlagen, dann nehmen wir die Karten wieder zurück, um 180 Grad gedreht auf unsere Hand und haben damit neue Zahlen wieder. Das heißt, auch hier kann man taktisch sich überlegen, welche Zahlen möchte ich wann drehen. Man hat aber auch gar nicht so viele Karten. Und das Interessante ist, dass man tatsächlich mehrere Sets gleichzeitig gegeneinander spielen lässt. Bedeutet, ich kann immer gleiche Zahlen ausspielen. Ich spiele zum Beispiel 2 Zweier aus. Dann kann die nächste Person sagen, ich gehe da direkt drüber, spiele 2 Vieren. Oder die Person spielt 4 Vieren. Und damit sind unsere Sets überhaupt gar nicht in Konkurrenz. Das ist super interessant und auch ein sehr cooler Kniff. Und wenn ich wieder am Zug bin und noch Karten vor mir liegen habe und die ich nicht zurücknehmen musste, kommen sie aus dem Spiel raus. Und natürlich ist unser Ziel, alle Karten aus unserer Hand so schnell wie möglich loszuwerden, um dann eben als erste Person fertig zu werden. Die zweite kriegt aber auch nochmal einen kleinen Siegpunkt. Und wer 4 von diesen Buchstaben, die die Siegpunkte sind, quasi gesammelt hat, hat das Spiel gewonnen. Hat allen am Tisch echt gut gefallen. Es ging auch relativ fix, würde sagen zwischen 20 und 30 Minuten. Man hat nicht so viele Handkarten, aber was ich total spannend fand, war das flexible Spielen, weil man überhaupt gar nicht so richtig weiß, wie viele Karten sind jetzt von welcher Zahl eigentlich im Umlauf, weil es ja voll darauf ankommt, wie die Karten gedreht sind. Und so kriegt man da nicht immer so ein Gefühl für. Es gab epische Momente, wo wirklich dann nochmal ein Comeback passiert ist oder Sachen passiert sind, die wir jetzt nicht auf dem Schirm hatten. Und ich muss sagen, Down Up oder Dinup hat mir echt gut gefallen, wird definitiv weiterhin auf den Tisch kommen und ist, wenn wir jetzt in den Kartenspielbereich gehen, den wir ja bisher noch nicht hier abgebildet haben, wäre das tatsächlich mein Pick, weil der wirklich sehr, sehr gut ist und sehr rundes Spiel und auch schnell erklärt.
Ja, ich bin mal gespannt. Ich muss es auf jeden Fall mal probieren. Ja, ich habe dann noch Collect auf der Liste.
Genau, Collect ist ein Spiel von Jeremy Ducré und Johannes Guppy und ist bei Siemen erschienen. Ein Spiel für 2 bis 5 Personen, 15 bis 30 Minuten Spieldauer ab 8 Jahren und ist ein richtiges Ärgerspiel, Simone.
Ja, bei Collect gibt es haben wir Karten, auf denen sind insgesamt 8 Tiere abgebildet und wir versuchen damit Punkte zu machen. Wenn wir dran sind, wir haben so 2 Stapel in der Mitte liegen, decken wir eine Karte vom Stapel auf, dürfen uns entscheiden, ob wir dieses Tier nehmen wollen oder nicht. Wenn wir es haben wollen, legen wir es in unsere Auslage. Wenn nicht, kommt es auf den anderen Stapel und wir nehmen dann von dem Stapel einfach verdeckt eine Karte und legen die vor uns aus und haben keine Wahl mehr. Und setzen dann die Fähigkeit von der Tierkarte ein. Unser Ziel ist es, vor uns 4-mal nebeneinander das gleiche Tier ausliegen zu haben. Oder wenn wir einen Löwen haben, 7 unterschiedliche Tierkarten vor uns zu haben. Die 8. Tierkarte ist ein Joker, das ist das Chamäleon. Oder wenn wir den Oktopus haben, 3 Paare an Tieren vor uns liegen zu haben. Wenn wir das schaffen oder der Erste, der das schafft, der hat sofort gewonnen. Und es ist ein Ärgerspiel, weil wir anderen Karten, wir können Karten klauen, wir können Karten vertauschen. Das ist natürlich super blöd, weil wir ja die Karten nebeneinander liegen haben wollen. Wir können extra Karten ziehen, wir können bei uns selber Karten umpositionieren und versuchen ebenso, ja, möglichst schnell fertig zu sein, zu gewinnen und die anderen vom Sieg abzuhalten.
Genau, und wenn man gewinnt, kriegt man eben die Punkte. Deshalb jetzt keine Irritation wegen den Siegpunkten, denn man spielt natürlich über mehrere Runden, sonst wäre es ein bisschen zufällig. Und Thema Zufall, würde ich sagen, hat mich bei dem Spiel tatsächlich überrascht, weil diese Ärgerspiele ja häufig dann auch doch sehr zufällig sind. Und wenn man weiß, ja, man zieht vom Stapel und wie auch immer. Aber durch diese Mechanik, dass wir eine Karte vom Stapel ziehen und sie entweder behalten oder sie auf den anderen zurücklegen, weiß jeder, was als nächstes auf dem anderen Stapel kommt. Und manchmal muss man auch überlegen, will man dem anderen das jetzt gönnen oder nehme ich jetzt das doch? Und ja, das ist total spannend, weil das Spiel dadurch doch eine kleine taktische Tiefe bekommt, die natürlich nicht an einem Eurogame irgendwie heranreicht, aber die es nicht immer zufällig sein lässt, was man zieht, sondern man muss da auch ein bisschen aufpassen. Und das finde ich ganz cool bei dem Spiel. Zudem sieht es auch richtig süß aus. Ne? Wir haben so folierte Karten und auch, ich sag mal, die Illustrationen sind wirklich richtig gut gelungen. Die sehen auch irgendwie alle unterschiedlich aus jedes Mal.
Ja.
Das finde ich richtig cool. Wir haben es jetzt noch nicht so häufig gespielt, aber in den Partien, die wir gespielt haben, hat es mir, oder in der Partie, wir haben es, glaube ich, nur einmal gespielt bisher.
Ja, aber ich glaube, mehrere Partien, oder?
Ja, das kann sein. Jedenfalls haben wir hier ein Spiel, wo ich sagen würde, das müssten wir auf jeden Fall noch ein paar Mal mehr spielen, damit man jetzt sagen würde, okay, das gefällt uns richtig gut oder auch eben nicht. Aber ich könnte mir vorstellen, dass man so ein kleines Ärgerspiel zumindest auch mit in die Longlist nehmen könnte. Deshalb hier erwähnt.
Ich würde auf jeden Fall auch sagen, wir hatten unseren Spaß damit. Ich würde es auf jeden Fall auch noch mal spielen. Ich finde es optisch auch total cool. Diese Tiere sind echt süß gestaltet und echt witzig. Deswegen, ja, das macht nichts falsch bisher.
Ja.
Aber um das noch weiter abschließend zu beurteilen, haben wir es eben noch nicht häufig genug gespielt.
Ja, und ich glaube auch, dass es das nachher dann nicht wird. Also kann ich mir nicht vorstellen bei der starken Konkurrenz. Aber lass uns doch, Simone, direkt mal reingehen in unsere Top 3. Was glauben wir, was wird Spiel des Jahres 2026 oder was wird vielleicht, wäre auch vielleicht unser Wunsch?
Also, meine 3 Picks sind Railroad Tiles, einfach weil ich es fantastisch finde. Hot Streak, weil ich es fantastisch finde, weil es einfach eine absolute Gaudi ist. Und als drittes habe ich mich tatsächlich für den Underdog, die glorreichen Gilden von Buttonville, entschieden, einfach weil ich es auch ein total schönes, entspanntes, schönes Spiel finde.
Was würdest du sagen, wer von den dreien gewinnt dann?
Von den dreien würde ich Railroad Tiles sagen, weil das ist tatsächlich von den dreien das, denke ich, wo die Wahrscheinlichkeit einfach am größten ist, dass es universal gut ankommt.
Ja, kann ich nachvollziehen. Starke Auswahl auf jeden Fall. Jetzt muss ich mir erstmal Gedanken machen. Boah, ist echt schwer, muss ich sagen. Also dieses Jahr für mich die Top 3, also 2 Titel sind für mich ganz klar gewesen. Und für mich ganz knapp vorbeigeschraubt ist jetzt noch Down Up oder Din Up, wo ich einfach nicht sicher bin, ich bin mir sowieso nicht sicher, ist ja logisch, ist jetzt auch okay. Von daher, ich nenne jetzt meine 3 und in aufsteigender Reihenfolge, mein Platz 3 wäre Panda Royal, wo ich sagen würde, das kann viele NichtspielerInnen auch davon überzeugen, dass man einfach eine lustige Zeit zusammen hat. Das hat so einen Partyspielcharakter. Würfeln mag jeder irgendwie, jeder kennt Kniffel. Und es ist irgendwie nochmal was Nettes, ne? Es geht schnell, jeder macht alles gleichzeitig, das kann man zu 4 spielen, das kann man auch zu 8 spielen, das ist witzig, wäre für mich auf jeden Fall ein valider Pick. Auf Platz 2 wäre dann Railroad Tiles, weil wir wollen ja nicht das Gleiche sagen, auch wenn ich sagen würde, Platz 1 hätte es auch absolut verdient.
Okay.
Wo ich auch sagen würde, das ist im Plättchen-Legebereich wirklich was richtig Tolles nochmal. Und mein Platz 1 ist Toy Battle. Tatsächlich, weil ich dieses Spiel auch für diesen Bereich Familienspiel sehr, sehr gut finde. Es kommt auf der Arbeit gut an. Ich merke, dass da auch so ein richtiger, ja, richtige Faszination bei anderen Spielern und Spielerinnen ausgelöst wird. Und ja, es ist ein Zwei-Personen-Spiel. Das ist halt dann das Einzige, wo ich sagen würde, das macht es vielleicht etwas unwahrscheinlicher, aber wir hatten ja auch ein paar jetzt in den letzten Jahren. Und Toy Battle schafft es einfach ein Duell auf eine sehr schöne, gestreamlinete, runde Art herunterzubrechen, was ich richtig gut finde. Und ich finde es auch, ich finde es einfach von vorne bis hinten richtig toll und könnte mir das da gut vorstellen. Deshalb wäre für mich auch Toy Battle nachher dann mein Gewinner in meinem Orakel.
Auf jeden Fall auch interessante Auswahl.
Ja, jetzt wollen wir mal schauen.
Mal gucken, was
Liebe
passiert.
Liebe Jury, was macht er? Nein, ich hoffe, ihr habt jetzt viel Freude gehabt beim Hören. Und natürlich ist es so, dass wir viele Titel überhaupt gar nicht in Erwägung gezogen haben. Und vielleicht wird uns oder bestimmt wird uns auch die Jury wieder überraschen mit einem Titel, den irgendwie gefühlt keiner auf dem Schirm hatte. Vielleicht ist es ja die glorreichen Gilden von Buttonville.
Wer weiß. Vielleicht habt ihr ja auch noch Ideen oder Wünsche. Welche Spiele gewinnen sollten auf die Liste kommen sollten. Oder vielleicht habt ihr den ganz, ganz klaren Gewinner schon eindeutig vor Augen. Dann schreibt uns das doch gerne. Interessiert uns auf jeden Fall auch. Oder ihr sagt, Mensch, die Simone, die hat recht.
Dann schickt uns gerne eine Nachricht über Instagram oder über unsere Mailadresse. Findet ihr alles in der Beschreibung dieser Folge verlinkt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hatte auf jeden Fall Spaß und bin jetzt sehr gespannt, wer nachher den Pöppel Spiel des Jahres 2026 kriegen wird.
Ich auch ein bisschen.
Gut. Bis dahin, Leute. Macht's gut und spielt was Schönes.
Tschüss.